Willkommen zu Triple S, zwischen Zeilen und Sinn.
Dem Podcast, in dem wir die Themen beleuchten, die unsere Gesellschaft, unsere Entscheidungen und unseren Alltag prägen. Wir sind Simay, Samira und Sophia und probieren bestimmte Themenaspekte des Films No Other Land aufzugreifen und zu analysieren. Der Film zeigt die Vertreibung von Palästinensern aus dem Westjordanland durch die israelische Regierung.
Im Palästina-Israel-Konflikt ist es nämlich so, dass sowohl Israel als auch Palästina sich auf historische und religiöse Ansprüche beziehen. Dabei bezieht sich Israel auch auf staatliche Ansprüche, weil sie ein souveräner Staat sind und über Land und Gebiet selbst entscheiden dürfen, bedeutet aber nicht, dass sie gerecht entscheiden. Territorial zählt nämlich das Kerngebiet Israel in der grünen Linie zu Israel und Ost-Jerusalem, der Gazastreifen und das Westjordanland zu Palästina. Historisch bezieht sich Israel darauf, dass das jüdische Reich schon seit der Antike in der Gegend lebt und die Juden auch als Minderheit jahrhundertelang in anderen Ländern leben mussten, wobei auch der Holocaust als Begründung genutzt wird. Religiös bezieht sich darauf, dass Israel als von Gott versprochenes Land gilt und das Leben in diesem Land als Gebot gilt. Das heißt, es wäre nicht religiös, wenn andere Völker oder Religionen dort leben würden. Palästina bezieht sich historisch gesehen darauf, dass das Land schon über hunderte Jahre besiedelt ist und 1948 eine Vertreibung stattfand und bereits 1967 die Besetzung. Religiös gesehen bezieht sich Palästina jedoch auch darauf, dass Jerusalem und auch Palästina eine islamische Geschichte haben und Jerusalem nach Mekka und Medina die heiligste Stadt ist, da auch eine sehr bedeutende Moschee dort steht. Und somit ist auch Palästina und diese Gebiete heilig für die Muslime.
No Other Land von 2024 begleitet über mehrere Jahre das Leben palästinensischer Familien in Masafer Yatta, im besetzten Westjordanland, deren Dörfer von der israelischen Armee schrittweise zerstört werden, nachdem das Gebiet als militärisches Übungsgelände ausgewiesen wurde. Im Zentrum steht der junge Aktivist Basil Adra, der seit seiner Jugend mit der Kamera dokumentiert, wie Häuser mit Bulldozern abgerissen, Brunnen und Stromleitungen zerstört und ganzen Familien zur Flucht gezwungen werden. Der Film zeigt eindrücklich, wie die Bewohner trotz permanenter Bedrohung versuchen, ihre Häuser wieder aufzubauen, ihre Tiere zu versorgen und ihr gemeinschaftliches Leben aufrechtzuerhalten, obwohl sie jederzeit mit neuen Räumungen rechnen müssen. Verletzungen, der Verlust von Angehörigen und die psychische Belastung durch ständige Unsicherheit prägen den Alltag. Gleichzeitig zeigt der Film auch den gewaltfreien Widerstand der Dorfbewohner, ihre Proteste und ihren Versuch, durch internationale Aufmerksamkeit ihre Situation sichtbar zu machen. Die Zusammenarbeit zwischen Basil und dem israelischen Journalisten Yuval Abraham verdeutlicht zusätzlich die ungleichen Lebensrealitäten und Machtverhältnisse zwischen Besatzten und Privilegierten. Insgesamt stellt der Film ein eindrückliches Zeugnis über Vertreibung, Enteignung und den Kampf der Palästinenser um Würde, Heimat und Selbstbestimmung dar.
Heute beschäftigen wir uns mit der Heimatphilosophie nach Hannah Arendt. Dabei gehen wir auf die Leitfrage heute ein, sowie auf die Biografie und ihre Leitprinzipien. Unsere Frage lautet: Wem gehört Land moralisch? Dem Staat, der Geschichte oder den dort lebenden Menschen? Ihre Familie war jüdisch geprägt und sie wurde bürgerlich-kulturell gebildet. Arendt zeigte früh Interesse an Philosophie und Politik und ihr Heimatbezug, welcher sich später in ihrer Heimatphilosophie äußert, zeigt sich in den ersten Erfahrungen von Zugehörigkeit und Verwurzelung in der Stadt Hannover. Zentrale Themen ihrer Philosophie waren dabei die Existenzphilosophie, die menschliche Freiheit und Verantwortung. Ihre Philosophie wurde geprägt durch den Aufstieg des Nationalsozialismus in Deutschland, wodurch ihre ersten Erfahrungen mit antisemitischen Ausgrenzungen auch in ihren Texten bekannt werden. 1933 flüchtet Arendt dann aus Deutschland nach Frankreich aufgrund der NS-Verfolgung. Durch die Arbeit in Flüchtlingsorganisationen erlebte Arendt die Vertreibung und den Verlust von Heimat sehr früh. Dadurch prägte sich auch ihre Heimatphilosophie. Der Verlust von Heimat führte bei Arendt zu der Erkenntnis, dass Heimat mehr als ein geografischer Ort ist. Sie ist ein politischer und kultureller Raum der Zugehörigkeit. Die Folge dessen ist die Reflexion über den Totalitarismus. Sie beobachtet dabei früh die Mechanismen politischer Unterdrückung, Diskriminierung und Entrechtung. Die Hauptthemen sind dabei der Totalitarismus, insbesondere in Deutschland und der Sowjetunion. In ihren Schriften zeigt sich, dass Menschen im Exil eine neue politische Heimat suchen. die auf Handlungsfreiheit und Gemeinschaft basiert. Dies ist einer der Grundprinzipien ihrer Heimatphilosophie. Den besonderen Bezug zu unserem Podcast sehen wir im Totalitarismus sowie in der Heimatphilosophie. Im Totalitarismus analysiert Arendt systematische Unterdrückung, Entmenschlichung und den Verlust politischer Freiheit. In der Heimatphilosophie verband sie diese Erfahrungen mit der Idee, dass Heimat nicht nur physisch, sondern politisch und sozial definiert ist. Menschen verlieren die Heimat, wenn sie ihrer Freiheit beraubt werden, und gewinnen sie durch aktives, verantwortungsvolles politisches Handeln zurück. Würde nach Hannah Arendt also das Land dem Staat anhand des Films No Other Land gehören?
Für Hannah Arendt ist Zusammenarbeit wichtig, dass Macht bestehen kann. Aber Israel sichert diese Macht gar nicht im Westjordanland und sichert auch die Rechte für die Menschen nicht, sondern benutzt nur Gewalt, um Macht zu bekommen. Laut Hannah Arendt würde das bedeuten, dass die Macht fehlt und Israel dieses Land gar nicht besitzt.
Genau, eben das unterscheidet sie. Sie unterscheidet zwischen legitimer Macht, die durch die Zustimmung der Bevölkerung entsteht, und die Gewalt, die durch Zwang und militärische Durchsetzung.
Das heißt, laut ihr würde diese moralische Legitimität in dem Fall verloren sein.
Also es würde keine politische Zustimmung geben, wenn Soldaten, Waffen und Zwang eingesetzt werden. Und dafür gibt es auch ein Beispiel im Film, und zwar gibt es einen Generatorvorfall. In No Other Land wird eben dokumentiert, dass ein palästinensischer Dorfbewohner versucht, einen Generator zu schützen, der für die Stromversorgung in der Gemeinschaft halt eben wichtig ist. Und während dieses Vorfalls wird er eben von einem israelischen Soldaten angeschossen. Und diese Verletzung führt später zu schweren gesundheitlichen Folgen und schließlich zu seinem Tod. Dieser Moment ist politisch eben besonders wichtig, weil der Generator erstmal die Grundversorgung und die Lebensfähigkeit des Dorfes symbolisiert. Die Gewalt richtet sich nicht gegen einen bewaffneten Gegner, sondern gegen zivile Infrastruktur und die Selbstversorgung des Dorfes. Und der Einsatz von Waffen dient der Durchsetzung einer Verwaltungsentscheidung. Und eben das ist das, was Arendt meint mit Gewalt ersetzt die Politik und Waffen ersetzen Verhandlungen und Zustimmung.
Darf man Land historisch gesehen gerechtfertigt einnehmen?
Hannah Arendt sieht es auch sehr kritisch, wenn man sagt, dass das Land einmal gehört hat, weil für sie die Geschichte keine moralische Besitzurkunde ist. Das heißt, auch die Gewalt, die angewendet wird im Westjordanland, kann nicht geschichtlich gerechtfertigt werden, weil das einen nicht dazu legitimiert, Menschen zu entrechten. Weil das würde ja auch bedeuten, dass die geografische Lage sich nie hätte weiterentwickeln können.
Genau, einfach das Westjordanland steht seit dem Sechstagekrieg 1967 unter israelischer Militärkontrolle. Also völkerrechtlich gilt das Gebiet als besetztes Territorium. Also das bedeutet praktisch, dass Israel dort die militärische Kontrolle hat, aber keine anerkannte staatliche Souveränität. Also die palästinensische Bevölkerung lebt unter Militärrecht, nicht unter zivilem Bürgerrecht, so wie das in Israel gewährleistet ist. Also die Entscheidungen über die Landnutzungen werden von Militärbehörden getroffen, nicht von lokalen Gemeinschaften. Und eben in Mesafer Yatat, also der Stadt aus dem Film, wurde das Gebiet in den 80er Jahren als Feuerzone, also als militärisches Übungsgebiet ausgewiesen. Und das ist halt eben für Israel ein Grund oder eine rechtliche Grundlage dafür, den Abriss von Häusern zu genehmigen, Umsiedlungsbefehle auszuteilen und eben die Baugenehmigungen der Palästinenser zu verweigern. Also bedeutet das politisch, dass das Land nicht durch demokratische Prozesse verwaltet wird, sondern durch die militärische Anordnung Israels.
Und gerade auch im Film hat man ja gesehen, was wir auch vorher schon mal erwähnt haben, dass sowohl Israel als auch das Westjordanland in dem Fall historische Ansprüche hat. Das heißt, man würde in dem Fall ja nie auf ein wirkliches Ergebnis kommen.
Gehört Land den dort lebenden Menschen?
Hannah Arendts stärkste Position ist nämlich, dass die Menschen das Recht haben sollten, Rechte zu haben. Für sie gehört also Land moralisch den Menschen, die dort leben, handeln, sprechen und Beziehungen aufbauen. In dem Fall des Films ist es vor allem Basil und die Einwohner aus Mesafer Yatta.
Genau, im Westjordanien herrscht nämlich eine Rechtsungleichheit. Basil und die Einwohner Mesafer Yattas unterliegen dem Militärsrecht, während die Israelis und dem israelischen Zivilrecht unterliegen. Das bedeutet, dass es eben unterschiedliche Gerichte, unterschiedliche Strafverfolgung und rechtliche Schutzstandards für die Menschen gibt. Also wenn palästinensische Zivilisten Opfer von Gewalt werden, verlaufen Ermittlungen häufig im Militärsystem, das zugleich der Besatzungsstruktur ist. Das erzeugt laut Menschenrechtsorganisation eine hohe Straflosigkeit.
Das heißt, durch diese Entrechtung, Vertreibung und auch die fehlende Mitbestimmung, das heißt zum Beispiel die Räumungsbescheide ohne Vormerkungen, verlieren die Menschen das Recht, laut Hannah Arendt, Rechte zu haben.
Genau. Das Land gehört also aus Hannah Arendts Perspektive moralisch denjenigen, die darin leben und politische Teilhabe besitzen. No Other Land zeigt, dass jeder andere Faktor von Kontrolle, also militärische Zwangsherrschaft, staatliche Untätigkeit oder historische Ansprüche, keine moralische Legitimität besitzen, sondern Gewalt darstellen, die politische Macht ersetzt, ohne sie zu erzeugen. Das bedeutet, die ethische Rechtfertigung von Landbesitz liegt also immer in der aktiven Gemeinschaft der Bewohner selbst, so wie in Messer Ferriata.
Wie ihr gehört habt, gibt es großes Diskussionspotenzial, welches hinter diesem Film steckt. Wo zieht man die Linien zwischen richtig und falsch, gut und böse, Wahrheit oder Lüge? Und diese Fragen beantworten wir gemeinsam in unserem Podcast, heute als auch in kommenden Folgen.
Abschließend wollen wir den Menschen Gehör geben, welchen die Chance verwehrt wurde. Ab dem 25.04.2025 stieg die Zahl der Todesopfer auf etwa 680.000. Dazu kommen 380.000 Todesfälle allein von Säuglingen. Dies sind Zahlen, welche man nicht einfach ignorieren kann. Und es sollte unsere Aufgabe sein, diese zu erwähnen und unsere Mitschüler zu informieren. Für alle, die etwas hinterfragen wollen, für alle, die etwas verändern wollen.